Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Inzwischen sind wir im 2. Korintherbrief angelangt. Beide Korintherbriefe sind nicht die einzigen Briefe, die der Apostel Paulus an die Christen in Korinth geschickt hat. So erwähnt er zum Beispiel im 1. Korintherbrief ein Schreiben, das er schon vorher an sie gerichtet hat. Und auch der 2. Korintherbrief lässt darauf schließen, dass der Briefkontakt intensiver gewesen ist, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Und deshalb lernen Sie in dieser Sendung unter anderem den sogenannten Tränenbrief des Apostels Paulus kennen, der jedoch in keiner Bibelausgabe zu finden ist. Gleich am Anfang des 2. Korintherbriefes berichtet der Apostel Paulus über geistliche Erfahrungen, die sein Leben bereichert haben und von denen er sich wünscht, dass auch die Christen in Korinth davon profitieren. Sein erstes großes Thema ist der Trost, der ihm von Gott in einer lebensbedrohlichen Situation zuteil geworden ist. Dieser Trost ist ihm offenbar auch im Alltag so wichtig geworden, dass er Gott als Gott allen Trostes bezeichnet. Die Christen in Korinth bittet er, an seiner Trübsal, an seinem Leiden Anteil zu nehmen, denn auch sie werden künftig wohl kaum von Leid verschont bleiben. Umso wichtiger sei es, auf den Trost zu hoffen, den nur Gott schenken kann. Was Paulus konkret damit meint, dass die Korinther an seinem Leiden teilhaben sollen, um dann auch selbst am Trost Gottes teilhaben zu können, bleibt erst einmal ungewiss. Abgesehen davon, dass sie in ihren Gebeten Fürbitte einlegen sollen für ihn und für seinen Mitarbeiter Timotheus. Gleich nach dem Thema Trost spricht Paulus eine Sache an, die ihm sehr unter den Nägeln brennt. Doch wie es scheint, will er seine persönliche Betroffenheit nicht so sehr in den Vordergrund rücken. Worum geht es? Nun, offenbar haben ihm einige Christen aus der Gemeinde in Korinth vorgeworfen, unzuverlässig zu sein und es mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen. Denn er habe den Korinthern doch versprochen, ihnen bald einen längeren Besuch abzustatten. Aber langsam kämen Zweifel auf, ob er das überhaupt wolle. Paulus wehrt sich entschieden gegen diese Unterstellung, kommt aber sehr schnell darauf zu sprechen, warum er grundsätzlich der Wahrheit den Vorzug gibt. Weil sich nämlich, so heißt es in Vers 20, alle Zusagen Gottes in Jesus Christus wahrheitsgemäß erfüllt haben. Fast scheint es so, als ob Paulus an diesem Punkt seiner Argumentation, die Beschuldigung gegen ihn wegen des geplanten Besuchs, bereits zu den Akten gelegt hat. So nach dem Motto, was soll ich mich darüber aufregen, wo es mir doch viel mehr darum geht, dass sich ein Mensch grundsätzlich der Wahrheit verpflichtet fühlt. Damit Sie, liebe Hörer, dieses Hinübergleiten von dem konkreten Streitfall hin zur grundsätzlichen Betrachtung des Problems besser erkennen können, möchte ich Ihnen noch einmal die Verse 17 bis 20 vorlesen, auf die ich schon in der letzten Sendung eingegangen bin, gefolgt von den Versen 21 und 22. Paulus äußert sich zunächst zu dem Vorwurf, er hätte ziemlich unbedacht versprochen, die Korinther zu besuchen. Bin ich etwa leichtfertig gewesen, als ich dies wollte? Oder ist mein Vorhaben fleischlich, so dass das Ja-Ja bei mir auch ein Nein-Nein ist? Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Weiter geht es ab Vers 19 mit einer sehr grundsätzlichen Betrachtung zum Thema Wahrheit. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. Und jetzt folgen die Verse 21 und 22, die nur noch wenig mit der Anschuldigung gegen ihn zu tun haben. Paulus schreibt, Gott ist's aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Vereinfacht ausgedrückt, Gott ist wahrhaftig und steht hundertprozentig zu seinen Zusagen. Damit wir das glauben können, hat uns Gott zur Bestätigung den Heiligen Geist ins Herz gegeben. Das macht uns und euch fest in Christus. Wie anders noch hatten die Abschiedsworte des Apostels Paulus am Ende des ersten Korintherbriefes geklungen. Da hatte er sie noch ermahnen müssen: Seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Zurück zu den Versen 21 und 22 unseres Bibeltextes. Danach beruht das Festwerden im Glauben auf der Wirkung des Heiligen Geistes, der in den Gläubigen wohnt. Er schafft es auch, sie so zu verändern, dass sie sich von der Sünde fernhalten. Interessant ist, dass Paulus in den beiden Versen dreimal die Vergangenheitsform verwendet. Gott hat uns gesalbt, er hat uns versiegelt und er hat den Geist in unsere Herzen gegeben. Jedoch heißt es in der Gegenwartsform: Gott ist's aber, der uns festmacht samt euch in Christus. Ich bin überzeugt davon, das gilt auch in unserer Gegenwart. Gott will Sie und mich festmachen im Glauben, und zwar durch den Heiligen Geist, den er in unsere Herzen gegeben hat. Als ziemlich wichtig erscheint mir auch der Begriff gesalbt in Vers 21. Er wird häufig im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist verwendet. Im ersten Johannesbrief heißt es zum Beispiel: Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Und wenige Verse danach ist zu lesen: Die Salbung, die ihr von Gott empfangen habt, bleibt in euch. Ich finde es wirklich bemerkenswert, dass Christen den Heiligen Geist wie eine Salbung erhalten und nicht wie ein Aufgabenbuch, in dem drin steht, was sie mit seiner Hilfe alles vollbringen sollen. Wir erhalten den Heiligen Geist auch nicht wie ein hübsch verpacktes Geschenk, das wir neugierig aufreißen, um nachzusehen, womit uns Gott eine Freude machen will. Sondern die Salbung mit dem Heiligen Geist verändert uns selbst. Unter anderem bekommen wir auch ein tieferes Verständnis für das Wort Gottes, die Bibel. Im Johannesevangelium Kapitel 16 bekommen die Jünger Jesu von ihm zu hören: Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. In unseren beiden Bibelversen aus dem zweiten Korintherbrief taucht noch ein weiterer Begriff auf, der häufig im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist gebraucht wird. Es geht um die Versiegelung mit oder durch den Heiligen Geist. Versiegelung bedeutet, vereinfacht gesagt, dass Gott einem gläubigen Menschen sein Siegel aufdrückt und dadurch die Echtheit bestätigt. Gott ist's aber, so heißt es in unserem Bibeltext, der uns versiegelt hat und in unsere Herzen als Unterpfand, also als Beweis, den Geist gegeben hat. In früherer Zeit wurden wichtige Briefe des Königs versiegelt, bevor er sie einem Boten übergeben hat. Dazu wurde ein wenig Siegellack erhitzt und wie flüssiges Kerzenwachs auf den Brief getropft, so dass er dadurch verschlossen wurde. Außerdem konnte mit einem Siegelring beispielsweise das Wappen des Königs eingeprägt werden, bevor der Siegellack vollständig abkühlte und fest wurde. Ein beschädigtes oder gebrochenes Siegel war für den Briefempfänger ein ernstes Warnzeichen dafür, dass der Brief von einer unbefugten Person gelesen oder der Inhalt sogar abgeändert worden sein könnte. Die Versiegelung mit dem Heiligen Geist ist demnach gewissermaßen ein Echtheitszertifikat. Gott persönlich bestätigt mit Brief und Siegel, dass die betreffenden Leute zu ihm gehören. In unserem Bibeltext aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 1, erreichen wir nun Vers 23. Und überraschenderweise kommt Paulus nun doch noch einmal auf den Ausgangspunkt seiner Darlegung zurück. Sie erinnern sich, eigentlich ging es nur darum, wann er endlich die Gemeinde in Korinth besuchen kommt. Und einige hatten ihm unterstellt, in Wirklichkeit gar nicht kommen zu wollen. Dazu sagt er nun: Ich rufe aber Gott zum Zeugen an bei meiner Seele, dass ich euch schonen wollte und darum nicht wieder nach Korinth gekommen bin. Nanu, was denn jetzt? Hat Paulus seinen Besuch etwa doch willentlich immer weiter hinausgezögert, weil er den Korinthern nicht zumuten wollte, sie auf ähnliche Weise zu ermahnen wie, ja, wie im ersten Korintherbrief oder wie bei einem Zwischenbesuch, der noch gar nicht so lange zurückliegen kann? Die Formulierung im griechischen Originaltext lässt tatsächlich die Vermutung aufkommen, dass es einen solchen kurzen Zwischenbesuch des Apostels Paulus in Korinth gegeben hat, der jedoch leider nicht besonders erquicklich verlaufen ist. Gleich mehr dazu am Anfang von Kapitel 2. Doch hier zunächst noch der letzte Vers von Kapitel 1. Paulus schreibt den Korinthern: Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Das klingt fast schon ein wenig beschwichtigend. Aus dem ersten Korintherbrief wissen wir, dass Paulus ganz schön deutlich werden konnte, wenn er auf gewisse Missstände in der Gemeinde zu sprechen kam. Ebenso wird er bei seinem vermuteten Kurzbesuch in Korinth kein Blatt vor den Mund genommen haben. Aber letztlich kann er den Christen keine Vorschriften machen. Zwar hat er die Gemeinde in Korinth gegründet, aber ihr Eigentümer ist er nicht. Allenfalls ihr Gehilfe kann er sein, wenn die Christen in Korinth es denn zulassen. Denn sie und er unterstehen gemeinsam ihrem Herrn. Die beiden nun folgenden Verse sind ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass Paulus in der Zeit zwischen der Abfassung des ersten und des zweiten Korintherbriefes einmal kurz bei den Christen in Korinth gewesen ist, sozusagen auf Stippvisite. Die Diskussion darüber, ob er seinen versprochenen Besuch überhaupt wahrmachen will, betrifft demnach einen längeren, einen vielleicht mehrmonatigen Aufenthalt, der noch in der Zukunft liegt und der dann auch der Schulung der Christen dienen soll. Wie es auch sei, am Anfang von Kapitel 2 schreibt Paulus: Ich hatte aber dies bei mir beschlossen, dass ich nicht abermals in Traurigkeit zu euch käme. Denn wenn ich euch traurig mache, wer soll mich dann fröhlich machen? Doch nur der, der von mir betrübt wird. Paulus möchte nicht abermals in Traurigkeit zu den Korinthern kommen. Sein allererster Aufenthalt in Korinth, bei der es zur Gründung der Gemeinde gekommen war, kann damit nicht gemeint sein. Also hat es wohl diesen ominösen Zwischenbesuch gegeben, der auf beiden Seiten Traurigkeit ausgelöst hat. Dass Paulus die Christen durch allerlei Ermahnungen traurig gemacht hat, ist zumindest denkbar. Aber was hat Paulus so traurig gemacht, dass er an einen weiteren Besuch gar nicht denken mag? Ab Vers 3 nimmt Paulus dazu Stellung, warum die Sache ein so großes Problem für ihn darstellt. Wie es scheint, hat es bei seinem Zwischenbesuch in Korinth Ärger mit einem Christen aus der Gemeinde gegeben, der ihm unlautere Absichten unterstellt hat. War er vielleicht auch derjenige gewesen, der Paulus eine gewisse Unzuverlässigkeit unterstellt hat? Nachdem Paulus dann wieder nach Ephesus zurückgekehrt war, muss es zu einem Briefwechsel zwischen Paulus und den Korinthern gekommen sein, der im Neuen Testament jedoch nicht überliefert ist. In Vers 4 unseres Bibeltextes erwähnt Paulus lediglich, dass er den Korinthern unter vielen Tränen geantwortet habe. Deshalb ist manchmal auch vom Tränenbrief des Apostels Paulus die Rede. Vor diesem Hintergrund möchte ich nun aus unserem Bibeltext die Verse 3 bis 8 vorlesen, die einige Andeutungen darüber enthalten, was vor sich gegangen sein mag. Paulus erklärt: Und eben dies habe ich geschrieben, damit ich nicht, wenn ich ein weiteres Mal komme, über die traurig sein müsste, über die ich mich freuen sollte. Habe ich doch zu euch allen das Vertrauen, dass meine Freude euer aller Freude ist. Denn ich schrieb euch aus großer Trübsal und Angst des Herzens unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werden sollt, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich habe, besonders zu euch. Wenn aber jemand Betrübnis angerichtet hat, der hat nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Es ist aber genug, dass derselbe von den meisten gestraft ist, so dass ihr nun ihm desto mehr vergeben und ihn trösten sollt, damit er nicht in allzu große Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, dass ihr ihm Liebe erweist. Soweit die Verse 3 bis 8. Paulus ist offenbar darum bemüht, Versöhnung auf allen Ebenen herbeizuführen. Jener Mann, der offenbar ihn aufs Heftigste attackiert hatte, ist mittlerweile selbst ins Abseits geraten, weil viele in der fraglichen Situation zu Paulus gehalten haben oder zumindest nachträglich nach dem Erhalt des sogenannten Tränenbriefes. Es ist aber genug, dass derselbe von den meisten gestraft ist, schreibt Paulus weiter in unserem Bibeltext, und ruft die Christen in Korinth zur Versöhnung mit dem Mann auf. Wirklich wunderschön finde ich die Formulierung in Vers 7, dass sie ihm vergeben und ihn trösten sollen, damit er nicht in allzu große Traurigkeit versinkt. So sieht Vergebung nach Gottes Willen aus. Da hat sich jemand daneben benommen, da hat jemand große Schuld auf sich geladen. Aber nachdem ihm vergeben worden ist, soll kein fader Beigeschmack zurückbleiben. Der Betreffende soll nicht das Gefühl haben, bis an sein Lebensende nur noch mit gesenktem Haupt in die Gemeinde kommen zu dürfen. Denn schließlich geht es nicht um die Bestrafung eines Delinquenten, sondern sozusagen um die Wiedereingliederung eines Menschen, der in Sünde gefallen ist. Davon spricht Paulus auch im 6. Kapitel des Galaterbriefes und fordert die Christen dazu auf: Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Diesen Gedanken, auch ich selbst könnte mal auf die Barmherzigkeit der anderen angewiesen sein, diesen Gedanken halte ich für äußerst hilfreich. Denn er hindert mich daran, von oben herab auf denjenigen zu sehen, der gesündigt hat. Zurück zu unserem Bibeltext. Ab Vers 9 scheint sich Paulus erneut auf den Tränenbrief zu beziehen, den er nach seinem so unerfreulich verlaufenen Kurzbesuch an die Korinther geschickt hat. Denn darum habe ich euch geschrieben, um eure Bewährung zu erkennen, ob ihr gehorsam seid in allen Stücken. Wem aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, es vergeben um euretwillen vor Christi Angesicht, damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan, denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat. Ein Grund dafür, warum Christen mit Glaubensgeschwistern barmherzig umgehen sollen, wenn diese in Sünde gefallen sind, ist unter anderem auch die Tatsache, dass alle Christen einen gemeinsamen Feind haben, nämlich den Satan. Ihm gilt es zu widerstehen. Stattdessen, so meine Beobachtung, wird schnell der in Sünde gefallene Glaubensbruder oder die Glaubensschwester zum Feindbild erklärt. Andererseits ist mir schon klar, keine Gemeinde darf es dulden, dass jemand aus ihren Reihen ein Leben führt, das mit den Maßstäben Gottes nicht in Einklang steht. So habe ich beispielsweise vor vielen Jahren einmal Kenntnis davon bekommen, dass ein Gemeindepastor mit Frauen aus 3 verschiedenen Gemeinden ein Verhältnis eingegangen ist. Die erste Gemeinde musste er deshalb verlassen. Doch die zweite hat ihn bereitwillig eingestellt, obwohl er inzwischen als Schürzenjäger bekannt war. Nach einiger Zeit jedoch musste er auch die zweite Gemeinde verlassen und fand eine dritte Gemeinde, die zuerst ebenfalls ein Auge zudrückte. Das aber brachte den fraglichen Pastor natürlich nicht dazu, sein Verhalten zu ändern. Das Ende vom Lied: in allen 3 Gemeinden richtete dieser Mann einen gehörigen Scherbenhaufen an, weil niemand ihm Einhalt geboten hat. Schon in der ersten Gemeinde hätte sich ihn jemand zur Brust nehmen sollen. Im besten Fall hätte er sein unsägliches Verhalten aufgegeben, es hätte Vergebung stattfinden können und er hätte seiner Gemeinde fortan auf eine gute Weise dienen können. Ein entschiedenes Vorgehen gegen Sünde in der Gemeinde, also insbesondere gegen einen sündigen Lebensstil, das fehlt mir heute in vielen Gemeinden. Ebenso braucht es Menschen, die umkehrbereit sind, die vor Gott und wenn nötig auch vor ihren Glaubensgeschwistern ihre Sünde bekennen und um Vergebung bitten. Und natürlich braucht es auch Christen, die versöhnungsbereit sind und die demjenigen vergeben, der sie darum bittet. Ich komme nun zu den Versen 12 und 13 unseres Bibeltextes. Und wieder erwähnt Paulus eine Begebenheit, die sich in der Zeit zwischen der Abfassung des 1. und des 2. Korintherbriefes abgespielt haben muss. In der vorletzten Sendung habe ich bereits erwähnt, dass Paulus einige Zeit nach seinem Kurzbesuch in Korinth offenbar seinen Mitarbeiter Titus dorthin geschickt hat, um die Wogen ein wenig zu glätten, sozusagen als Vermittler. Ungeduldig wartet Paulus auf Nachricht von Titus, reist von Ephesus ins weiter nördlich gelegene Troas und hofft, dort auf den zurückkehrenden Titus zu treffen. Aber, so berichtet Paulus ab Vers 12, als ich nach Troas kam, zu predigen das Evangelium Christi, und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn, da hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und fuhr nach Mazedonien. Da hatte ich keine Ruhe in meinem Geist. Diese Bemerkung zeigt, wie wichtig dem Apostel Paulus die Gemeinde in Korinth doch ist. Inständig hofft er darauf, dass Titus mit einer positiven Nachricht aus Korinth zurückkommt, die ihm signalisiert: Paulus, lieber Bruder, du bist bei uns auch weiterhin ein gern gesehener Gast. Was bei deinem Kurzbesuch vorgefallen ist, lässt sich nicht mehr ändern, aber wir sind bereit, einander zu vergeben. Auch demjenigen aus unseren Reihen, der dich so scharf angegriffen und beleidigt hat. Nun, wie eben schon gehört, in Troas kommt es nicht zu dem gewünschten Treffen mit Titus. Deshalb zieht Paulus ihm noch weiter entgegen in Richtung Mazedonien und trifft ihn schließlich in Philippi. Welche Nachricht Titus aus Korinth mitbringt, das erwähnt Paulus im 2. Korintherbrief erst im 7. Kapitel. Weil ich sie aber nicht so lange warten lassen möchte, bis auch wir dort angelangt sind, lese ich ihnen daraus schon mal die Verse 6 und 7 vor. Paulus berichtet dort: Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Nicht allein aber durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, mit dem er bei euch getröstet worden war. Er berichtete uns von eurem Verlangen, eurem Weinen, eurem Eifer für mich, so dass ich mich noch mehr freute. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel geht es unter anderem um die Verkündigung des Evangeliums und was sie dem Apostel Paulus bedeutet. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.